Glory! Jesus ist Sieger! Lass uns unserem Herrn einen tobenden Applaus geben. Einen Sommerapplaus! Danke, danke, lieber Vater! Danke, lieber Jesus, für deine Gnade! Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart! Juhu! Ja! Ja, Gottes Gnade ist mitten unter uns. Es freut mich so, wieder mit euch da zu sein. Nach dem wunderschönen Summer Break. Wir haben es auch cool gehabt mit der Family. Wir haben es schon ein bisschen durchblicken lassen. Wir haben ja eine Abenteuerwanderung gemacht. Ich habe gedacht, ja, dieses Jahr kann ich den Kindern nicht viel bieten. Das Meer wäre doch mal cool. Da habe ich gedacht, komm, wir machen etwas, was unvergesslich ist. Und ich habe ihnen den Vorschlag gemacht von uns, wo wir wohnen, in der Nähe von Arfenbühl in Amden, die ganzen Kurfürsten vorbeizulaufen und dann zur Nacht übernachten voraus mit dem Schlafsack auf der Kuhweide und dann in unser Ferienhäuschen im Sevelenberg angekommen. Und ich bin total begeistert. Alle haben mitgemacht und ich glaube, es hat ihnen sogar Freude gemacht. Meine Kinder, Anita sowieso, ist ja ein riesen Motor. Und ich kann euch sagen, ich bin ja eher auch der Stadtmensch und der Autofahrer. Die Natur ist voll intakt. Wir können wirklich entspannen. Es ist extrem schön in der Schweiz. Wir haben auf diesen Bergen oben Örtli, die wirklich total intakt sind. Und da haben wir ja gemeint, es gibt keine Bienen mehr. Es ist alles voller Bienen. Gut, die einen denken jetzt, nein, es tut keine Entwarnung hineingeben. Aber was ich damit sagen will, ist, Gott hat es im Griff. Der Herr hat es im Griff, er hat die Schöpfung im Griff, er hat dich im Griff, er hat unsere Stadt im Griff, er hat unsere Natur, unser Land im Griff. Und ich kann einfach denken, ich habe gut klar, vielleicht sieht es ein bisschen düster aus hier und da, aber ich kann euch sagen, unser Herr kann mit einem Fingerschnippen alles wieder herstellen. Und wir haben Plätzchen und Naturereignisse gesehen, da kann man wirklich nur staunen. Und es ist gar nicht weit weg von der Zivilisation. Ihr kennt doch Bergbauern, nein, wahrscheinlich kennen das ja eben nicht. Aber die Geschichte vom Bergbauer, der irgendwie einmal im Jahr von seinem Berg runterkommt und dann drei andere Leute trifft und einfach findet, nein, das geht ja nicht, das ist ja Overdose, viel zu viele Menschen da und gerade wieder davor rennt. Und mir ist es genau so gegangen nach zwei Tagen, als ich das erste Bergrestaurant gesehen habe. Und ich dachte, nein, das ist ja viel zu viel für mich. Also es war wirklich ganz, ganz eine spannende Sache gewesen und mich freut es mega, mit euch wieder da zu sein. Ich habe von ganzem Herzen Freude. Und der Herr wird Grosses wirken. Er wird Grosses wirken in unserem Herz. Susanne hat es eingangs gesagt. Wir haben, wenn wir ein Jahr zurückblenden, eine sehr ereignisreiche Zeit hinter uns. Und bevor wir in das Thema hineingehen, Jesus sagt dir, du bist ein Licht. Wenn wir nochmal 12 Monate zurückblenden, und ich möchte euch nochmal auf eine Reise mitnehmen, was wir alles als Church haben können lernen vom Heiligen Geist, von Jesus Christus. Und da bitte ich, gerade in die erste Folie reinzugehen. Und gerade noch eins weiter. Wir haben vor einem Jahr das Thema gehabt, Jesus ist der Felsen. Wer ist denn dabei gewesen? Wer hat die Serie mitgemacht? Genau, wir haben wirklich Sonntag für Sonntag darüber geredet, was es bedeutet, wenn ein Mensch mit seinen inneren geistlichen Augen Jesus Christus erkennt als Sohn Gottes. Dem sagt man eine persönliche Offenbarung. Und der Petrus hat die persönliche Offenbarung gehabt. Das können wir nachlesen in Matthäus 16. Jesus antwortete und sprach zu ihm, zum Petrus: Glückselig bist du, Simon. Glückselig. Nicht irgendwie glücklich oder selig, sondern glückselig. Für den Zustand, den er hatte, der Simon, aus Gottes Sicht, hat er müssen ein Rechtswort konstruieren. Glückselig. Wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, du bist aber auch noch glückselig? Ja, er ist es gewesen. Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und was hat ihm dein Fleisch und Blut nicht offenbart? Wenn ihr es noch wisst, tun sie dem Nachbar ins Ohr reinflüstern. Was hat er für eine Offenbarung gehabt? Ihr auch, ich gehöre mit, ich höre mit. Er hat die Offenbarung gehabt, dass Jesus Christus der Messias ist. Er hat die Offenbarung gehabt, dass Jesus der Erlöser ist von allen Nationen. Und das, die Erkenntnis hat sein Leben total auf den Kopf gestellt. Und die Erkenntnis hat mein Leben total auf den Kopf gestellt. Und es hat dein Leben total auf den Kopf gestellt. Und wenn du heute da bist und selber noch unsicher bist, ob Jesus Christus Sohn Gottes ist, Gott möchte dir heute so eine Offenbarung geben. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Er hat gesagt zum Petrus, du bist der Petrus. Er macht das Wortspiel, Petra, Petros. Er sagt ihm eigentlich, Petros. Petros, jetzt habe ich das Wort gefunden. Petros bedeutet Kieselstein. Stein. Und Petra bedeutet im Griechischen Fels oder ein Felssohle, der tief verankert ist. Das ist nicht einfach irgendein grosser Stein, sondern das ist ein Felsen, der tief verankert ist, wo du gar nicht kannst bewegen. Und Jesus macht ein Wortspiel mit ihm und sagt, du Kieselstein, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten vom Totenreich sollen sie nicht überwältigen. Was meint Jesus genau? Er sagt, schau, du Kieselstein, Petrus. Du Steindli. Auf die Offenbarung, auf die Erkenntnis, dass ich der Messias bin, sagt Jesus zu ihm, auf den Felsen, die Offenbarung ist wie ein Felsen, solid und so gross und so stark, auf die Offenbarung wird ich meine Gemeinde bauen. Könnt ihr euch erinnern? Klick, 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 klick. Bedeutet, jeder, der die persönliche Offenbarung hat, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist, hat einen Felsen in seinem Leben. Die Offenbarung, die Erkenntnis ist ein Felsen in deinem Leben und auf dem Fels, auf dem Fundament wird alles weitere aufbauen. Das ist extrem stark, weil wir können nicht Christ werden durch irgendetwas ankreuzeln oder etwas erfüllen oder etwas sagen oder in eine Kirche gehen, so wenig wie wir ein Hamburger werden, wenn wir in McDonald's gehen. Man sollte wenigstens nicht. So wenig werden wir Christ, wenn wir in die Kirche gehen. Haben wir alles zusammen angeschaut, bedeutet, dein Glaube ist ein Geschenk, ein persönliches Geschenk vom Schöpfer an dich, in dein Herz hineingelegt, sorgfältig platziert. Und es ist so stark, dass Jesus sagt, es ist ein Fels und auf diese Offenbarung baue ich meine Kirche, das wären wir und weltweit alle Christen. Und die Pforte der Hölle wird die Kirche nicht überwinden können, weil die Offenbarung ist stark für den Feind. Wir stehen auf der Siegerseite, du stehst auf der Siegerseite, wenn Jesus Christus die Erkenntnis, dass er Sohn Gottes ist, der Fels von deinem Leben ist. Halleluja. Ist der Hammer. Das hat so eine tiefe Bedeutung. Und ich gehe jetzt aber weiter. Wir sind dann in ein Thema. Nein, Entschuldigung, weiter ja, aber noch nicht mit der Folie. Können wir noch mal eins zurückgehen. Wir sind dann in ein Thema reingegangen, wissen wir, wie es geheißen hat? Binden und lösen. Weil die Erkenntnis hat eine riesige Verheißung. Jesus sagt zum Petrus, ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Die Schlüssel des Reiches der Himmel. Das ist Schlüssel zum Reich Gottes. Das bedeutet, das vollkommene Erbe, das vollkommene, die Segnungen und die Herrlichkeit, die Gott vorbereitet hat für den Mensch, hat der Petrus den Schlüssel bekommen. Er hat den Schlüssel bekommen. Und Jesus sagt ihm, was immer du auf Erde binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du löst im Himmel, das wird auf Erde gelöst sein. Und wir haben gelernt, dass der Begriff binden, lösen, ein Begriff aus der Justiz ist, erlauben oder verbieten, könnte man auch sagen. Und wir haben weiter gelernt, dass Jesus Christus im Zusammenhang mit der unsichtbaren Welt seine Jünger gelernt hat, dass man, bevor man ein Haus ausrauben kann, dass man den Starken muss binden muss. Im negativen Sinn. Und wir haben das ganze Church viele Wochen damit verbracht, von Gott Offenbarung bekommen, wo dann der Starke im negativen Sinn ein mächtiger geistlicher Fürst auf der Leitung steht in unserem privaten Leben oder über Regionen, in Situationen. Und wir haben von Gott Offenbarung bekommen, wer der Starke ist. Und wir haben den Starke gebunden. Und viele von uns haben riesengroße Siege gefeiert. Und bis zum heutigen Tag ist Binden, lösen, ganz ein wichtiger Bestandteil von unserem Gebet. Weil Gott hat dir, wie an Petrus, es ist kein Unterschied zwischen dir und dem Petrus, den Schlüssel zum Reich Gottes gegeben. Und was immer du auf Erde bindest, ist im Himmel gebunden. Und was immer du im Himmel lösest, ist auf Erde gelöst. Ist das nicht gewaltig? Ich würde jetzt am liebsten Zeugnis erzählen und Zeugnis hören. Aber wir gehen weiter. Wir haben nachher aus dem raus Epheser 1,18 angeschaut und über den dreifachen Segen anfangen reden. Könnt ihr euch erinnern, den dreifachen Segen? Epheser 1,18. Der Herr gebe euch geöffnete Augen, damit ihr seht, zu was ihr berufen seid. Und dann drei Sachen. Wir sind berufen. Ich muss einen Schluck Wasser nehmen. Ich habe mich, glaube ich, verkältet heute Nacht. Entschuldigung. Wenn ihr Herr die Augen öffnet, dann sind dir drei Sachen sichtbar, die dir vorher nicht sichtbar sind. Erstens, deine Berufung. Zweitens, das Erbe. Und drittens, die Kraft, die in dir hineinwirkt. All diese Sachen kannst du nur erfahren, erfassen und erkennen, wenn deine Herzensaugen geöffnet sind. Und wir sind dann als ganze Church bei dem Wort Berufung stehen geblieben und sind bis heute im Grunde genommen bei dem Thema Berufung. Wir haben nachher die verschiedenen Berufungen angeschaut. Da haben wir auch eine Folie vorbereitet. Jeder Mensch hat drei Berufungen. Drei Berufungen. Das gilt für alle Menschen. Aber nicht alle Menschen füllen die drei Berufungen aus. Die erste Berufung von jedem Mensch ist, dass er seinen Schöpfer, den Vater im Himmel, kennt. Das ist deine allererste Berufung. Wir haben dem eigentlich nachher ein sehr grosses Gewicht gegeben, weil Gott hat mir, das war noch im Dezember, wirklich aufs Herz gelegt, ich soll die ganze Kirche lernen, die ganze Church lernen, dass die persönliche Zeit von euch zu Gott, von dir zu Jesus Christus, tagtäglich die absolute, wichtigste, kostbarste Zeit ist in deinem Leben. Und für das haben wir drei Fragen bekommen. Wann, wo und wie lange triffst du deinen König? Und da sind wir schon ein Zeit unterwegs. Und ich glaube, da haben wir einige Erfolge gefeiert, aber sicher auch einige Ups und Downs gehabt. Bei mir ist es so weit gegangen, dass ich mittlerweile zwei Wecker stellen muss. Weil meine Zeit ist am Morgen, um 20 vor 6 Uhr, hat er mich beordert. 7 Tage in der Woche. Ich habe wirklich gestaunt damals, aber ich habe gejubelt, weil ich habe mir das nie zutraut. Ich bin einer, der spät schafft, der spät heimkommt. Und die Morgenzeit ist für mich immer eine undenkbar gewesen, dass ich da irgendetwas würde standbringen so früh. Aber der Herr hat es geschenkt. Der Herr hat es geschenkt und ich habe jetzt also am Abend einen Wecker neuerdings um 10:30 geläutet, um zu sagen Hallo ins Bett. Und am Morgen eins um Hallo aufstehen. Und ich weiss nicht, was dein Trick ist, aber ich glaube, wir alle müssen weise sein und clever sein, um das, was uns Gott geschenkt hat, dann auch wirklich umsetzen, weil es ist eine riesige Verheißung drauf. Deine persönliche Zeit mit Gott. Der Vater kennen ist deine erste Berufung. Deine zweite Berufung ist dann, wenn du den Vater kennst, als Sohn, als Tochter Gott zu dienen. Oder man kann es auch anders sagen, Nächstenliebe zu leben. Eigentlich alles, was in die zweite Berufung hineinpasst, hat mit der Nächstenliebe zu tun. Die erste Berufung ist, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, deiner ganzen Seele mit deiner ganzen Kraft. Dann geht es weiter und sagt, und die Nächste wie dich selber. Und da sind wir bei der zweiten Berufung. Und die dritte Berufung, die entsteht, wenn man 1 und 2 lebt, weil Gott sucht sich jung und alt aus, wo er grosse Aufgaben anvertrauen kann. Ja, Gott hat noch einige grosse Aufgaben, die noch nicht abgedeckt sind. Weil die Leute noch nicht parat sind. So wie ich sage, es gibt noch einige vielleicht Singles oder Familien, die noch nicht entstanden sind, weil die einen noch nicht zum Herrn gefunden haben. Gott kann nur so schnell für sie gehen, wie sein Volk mitgeht. Warum hat er sich so limitiert? Ich weiss es nicht. Aber er wartet, bis die Vollzahl der Heiden eingeht, bevor er den nächsten Schritt machen kann. Und so ist es auch da. In deine Lebensberufung kommst du automatisch rein, wenn du den Vater im Himmel kennst, die Intimität mit ihm pflegst, als Sohn dich erkannt hast, als Tochter dich erkannt hast und dann anfängst, die Werke zu tun, die er für dich vorbereitet hat. Zweite Berufung, das sind Werke, die für uns alle gelten. Nächstenliebe, Barmherzigkeit, ein Zeuge sein, heilen, Dämonen austreiben, Krankheilen habe ich schon gesagt, Menschen zum Herrn führen, Jüngerschaft, Nächstenliebe. das Wort und das Reich Gottes zu verkörpern. Das ist die zweite Berufung. Und die dritte Berufung ist dann deine spezifische Lebensberufung. Und jetzt, meine Lieben, warum so eine lange Einleitung? Wir haben stark den Eindruck, wir sollen jetzt als ganze Church in den zweiten Teil der Berufung hineinkommen und sollen das Eis, wo wir lange darüber geredet haben, in dem Sinn zementieren oder festigen oder wie sagen wir in der Geschäftswelt konsolidieren. In dem Sinn, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir uns bewusst sind, dass unser Glaube nur dann Sinn macht, wenn er auch Früchte zeigt. Wenn er Früchte zeigt, wenn wir ein Werkzeug sind für Jesus Christus. Und das führt uns zum Bibelvers, zu der Aussage von heute, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Halleluja. Und über das wollen wir reden. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, von ganzem Herzen, nochmal, dass du uns als ganze Church nochmal in einen neuen Level hineinnimmst. Vater, dass du uns festigen lässt, was du uns geschenkt hast. Dass du uns vertiefen lässt und uns daran gewünscht, als Sohn und als Tochter zu leben in dieser Natürlichkeit. Und dass du uns neue Aufgaben anvertraust. Ich danke dir von ganzem Herzen, Heiliger Geist, dass du mächtig wirkst. Amen. Das Foto, das ihr hier seht, ist Las Vegas. Und wer schon mal auf Las Vegas reingefahren ist in der Nacht, Las Vegas ist eine Stadt wie viele Großstädte, die siehst du schon von weit her. Weil Las Vegas ist es eben ein bisschen besonderes, weil es ist eine Wüste. Und was du eigentlich siehst, ist einfach ein Lichtkegel, der aussteigt. Und dann, wenn es oben eine Wolke hat, dann reflektiert das und du weisst, dort vorne ist Las Vegas. Weil eine Stadt auf einem Berg, oder eine beleuchtete Stadt, besser gesagt, kann nicht verborgen sein. Und Jesus Christus sagt zu dir, du bist mein Licht. Das finde ich der Hammer. Wir werden das zusammen lesen im Matthäus 5, zmitzt am Anfang von der Bergpredigt steht das nämlich. Und Jesus sagt zu seinen Leuten, zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Und jetzt kommt ein spannender Satz. Sie sollen eure guten Taten sehen und eurem Vater im Himmel dafür loben. Jesus fängt an und nennt seine Nachfolger Salz. Das war keine Beleidigung, sondern ein riesen Kompliment. Salz sehr, sehr wertvoll gsi. Nach wie vor heute ist Salz sehr wertvoll. Und Salz ist unersetzlich. Genau gleich wie Licht. Durch nichts kannst du Salz ersetzen als durch Salz. Und Salz kennen wir vor allem als Gewürz. Salz merkt man, wenn es nicht da ist oder wenn es zu viel hat. Zum Beispiel Spaghetti versalzen sind, was mir oft noch passiert. Aber Salz hat auch im Altertum und auch heute in den Ländern, wo es heisst, ist eine konservierende Wirkung. Das heisst, man kann Fleisch haltbar machen, man kann Lebensmittel haltbar machen, indem das in Salz aufbewahrt wird. Das ist das erste Bild. Und dann sagt er noch witzigerweise, er sagt, hey, look, wenn Salz nicht mehr würzen kann, also wenn Salz nicht mehr salzig ist, dann kannst du es wegrühren. Salz kannst du nicht mehr flicken, das geht nicht. Und dann kommt der Satz, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Und das habe ich mir ein bisschen überlegt. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber sicher hast du auch schon gehört gehabt, oder vielleicht dich auch so ein bisschen gefühlt gehabt, dass du als Christ so ein bisschen als Allerletzter dann auch noch kommst. Dass deine Meinung wirklich zu allerletzt gefragt ist, dass deine Weltsicht die Weltsicht ist, die am kritischsten angeschaut wird, dass deine moralischen Vorstellungen lachhaft sind und du hast gedacht, ja nein, da werde ich ja nur vertrampelt, wenn ich zu meinem Jesus stehe. Das Gegenteil ist der Fall. Du wirst vertrampelt werden als Christ, wenn du nicht zu Jesus Christus stehst. dann wirst du vertrampelt werden. Wenn du dich aber ganz gut und klar und deutlich positionierst aus deiner ersten Berufung, aus der Gemeinschaft mit dem Vater raus und du stellst dich klar zu Jesus Christus, dann wirst du deine Salzkraft haben und du wirst nicht vertrampelt werden. Ich habe in der Ferien verschiedene Gespräche geführt. Ich habe Leute angeläutet aus unserer Church, die im Berufsalltag stehen, verschiedene Berufe, zum Teil Leitende, zum Teil Angestellte. Und ich habe immer die gleichen Fragen gestellt. Ich habe gefragt, was ist deine grösste Herausforderung als Christ in dieser Welt? Weil über das möchte ich reden in den nächsten Monaten. Wie kannst du als Christ in dieser Welt ein Volltreffer sein? Wie kannst du einen Lebensstil haben, wo dir das gelingt und wo du Gott ehrgibst und wo du eben nicht vertrampelt wirst. Und interessanterweise habe ich gemerkt, dass niemand von euch, der mir Antwort gegeben hat, hat irgendwie Mühe gehabt, zu seinem Glauben zu stehen. Niemand. Das hat mich total aufgestellt. Das ist stark. Er hat sich niemand gescheut. Und viele haben auch gesagt, ja, nein, die Leute schauen mich nicht komisch an. Sie können es einfach nicht einordnen. Sie haben komische Vorstellungen von Kirche, sie haben komische Vorstellungen von Christen, von der Bibel. Und sie können sich nicht vorstellen, dass ich dort mitmache. Das ist eigentlich wirklich eine spannende Aussage. Und wenn du verhindert werden willst, oder wenn du verhindern willst, dass man auf dir rumtrampelt, dann nachher lass dein Salz salzig sein. Das ist eine spannende Side-Note, die wir hier haben. Und dann geht es weiter und er kommt zum Thema Licht. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Mit was vergleicht Jesus Christus dich? Nicht mit einem Glühwürmli, der da irgendwo umeinander schwirrt, sondern er sagt, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, ich sehe dich wie eine Stadt. Ich sehe dich wie eine Stadt auf dem Berg oben, wo hell erleuchtet ist und wo jeder Mann erkennt, ah, dort ist eine Stadt, dort komme ich Ruhe über, dort kann ich einkehren, dort kann ich Handel treiben, in dieser Stadt will ich leben. Ist das nicht der Hammer? So denkt Gott über dich, er sieht dich als eine Stadt. Bumm. Und dann sagt er, und übrigens, so eine Stadt wie du bist, die kannst du gar nicht verstecken. So wenig wie du kannst Las Vegas verstecken, du kannst gar nicht verstecken Las Vegas, selbst wenn du alle Lampen abstellen würdest, würde es noch irgendwie erkennbar sein. So wenig wie du Las Vegas kannst verstecken und bist noch nicht mal auf dem Berg oben, so wenig kann man dich verstecken. Ich traue auf dich, ich baue auf dich. Das finde ich eine Hammer-Aussage und das finde ich eine riesige Antwort auf die Frage, wo es mir jetzt eben darum geht in der nächsten Zeit. Wie kannst du als Christ, als Nachfolger, als Kind Gottes in dieser Welt leben, als Student, in der Schule, am Arbeitsplatz, als Nachbar, im Sportclub, überall, damit Gott und du zusammen Freude haben und Frucht entsteht. Gott sieht dich als ein Licht. Und wie du dein Licht kannst leuchten lassen, sagt Jesus eben auch noch gerade. Und das ist noch interessant, ich habe Bergpredigt jetzt das erste Mal unter dem Aspekt angeschaut. Ich habe mir dann überlegt, ja, wie soll ich jetzt hier leuchten? Was soll ich jetzt? Ich meine, ich habe einen Schwiegervater, der ist auch ein Licht. Der hat eine Taschenlampe und der funzt sich damit um und verschreckt Nachbarn und Füchse. Das finde ich der Hammer. So ist es nicht gemeint. Da ist auch schon ein Licht, aber der setzt das wirklich wortwörtlich um. Tut den Füchse verschrecken. Aber so ist es nicht gemeint, nur. Also nur, ja. Wie können wir wirklich ein Licht sein? Wie kannst du ein Licht sein? Die Frage ist vielleicht bei dir auch auftaucht. Und ich will dir heute eine Antwort geben. Und ich will dir heute wirklich die ganz einfache Antwort geben. Die Antwort, die dich aufschnaufen lassen wird. Die Antwort, die dich sagen wird, ah, das kann ich. Ah, das bin ich ja. Cool. Aber ich will euch zuerst noch das ganze Programm vorstellen, oder? Und das habe ja nicht ich aufgeschrieben, sondern Jesus. Schaut euch das an im Power-Team oder in eurer Zeit mit Gott. Nachdem, dass er sagt, ihr seid das Licht der Welt, hat es da bei mir so Übertitel. Und dann heisst es zum Beispiel Gottes Gebot erfüllen. Dann sagt Jesus, Schlagsatz, ich möchte, dass ihr gerecht seid. Ich möchte, dass ihr gerecht lebt. Ich möchte, dass eure Gerechtigkeit grösser ist als die der Pharisäer. Und die haben ja wirklich auf alles geachtet. Dann geht er weiter und sagt, ich möchte, dass du mit deinen Gegnern, mit deinen Feinden versöhnt bist. Das ist leicht sein. Dann sagt er, ich möchte, dass du dich im Kampf gegen die Sünde mit voller Macht und vollem Elan engagierst. In deinem eigenen Leben. Das ist das Leichtsein. Und dann sagt er, ich möchte, dass eure Ehe rein sind. Eure Ehe. Ich möchte, dass ihr treu sind und dass keine Unreinheit da ist, weder bei den Unverheirateten noch bei den Verheirateten. Und ich möchte, dass ihr die Ehe nicht scheidet. Das ist das Licht. Ich habe einen Artikel gelesen vor ein paar Tagen. Und hat ein Professor gesagt, ist in der Tageszeit im Blick gewesen, sagt er, die Ehen gehen zu Grund wegen Egoismus und Materialismus. Da habe ich gedacht, hey, okay, nichts leichter als das. Also da können wir ja einen Gegenpol setzen, oder? Automatisch. Also wenn du deine Ehe in Gottes Sinn anschaust, dann bist du ein Licht, weil du setzt einen riesen Gegenpol. So ist man Licht. Dann sagt er auch, du bist ein Licht in dem, dass du deine Worte sorgfältig wählst, dass man sich auf dein Wort verlassen kann. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Und dann sagt er, du bist ein Licht, bringt es nochmal rein, wenn du deine Feinde liebst und wenn man dir Schlechtes tut und du das Böse mit dem Guten vergeltest, dann bist du ein Licht. Und dann geht es weiter und sagt er, schau, du bist ein Licht, wenn du im Verborgenen, im Geheimen Gutes tust. Ist ja spannend, he? Licht ist etwas Öffentliches, aber du bist ein Licht in Gottes Augen und auch vor den Menschen wirst du ein Licht sein, wenn du im Verborgenen Gutes tust. Du bist ein Licht, wenn man betet, wenn du bettest und Jesus erklärt dann, wie man beten kann. Du bist ein Licht, wenn du fastest und Jesus erklärt, wie du fasten kannst. Und du bist ein Licht, wenn du deine Schätze im Himmel sammelst. Ich sehe das ganze Programm und das alles steht unter dem Schlagsatz, genau so soll euer Licht für alle Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und eurem Vater im Himmel dafür loben. Wahrscheinlich hast du auch wie ich, die meisten von uns, die meisten denken, ja, Jesus ist so der Zurückhaltende, immer Stille, ja, nicht sich im Vordergrund drängende. Und dann haben wir jetzt gerade wieder das Gegenteil. Er sagt, die Leute um dich herum sollen an deinen Taten erkennen, dass es Gott gibt. Und sie sollen wegen deinen guten Taten, wegen deinem Lebensstil, wie du anpackst, wie du handelst, sollen sie Gott im Himmel dir geben. Das ist der Hammer. Das bedeutet ein Licht sein, das bedeutet eine Stadt sein. Nicht, oh ja, nein, ich bin es nicht gewesen, ich habe nichts gemacht, ich bin gar niemand, ich schleiche jetzt wieder ab, nachdem ich zum Beispiel die ganze Homebase dekoriert habe. Da will ich nämlich jetzt auch gerade jemandem besonders Danke sagen. Habt ihr gesehen? Bibelvers, Panels, Tamil, Portugies. Oh, ich höre einen Applaus. Wow. Ich will Danke sagen Simon und Martin Strupper und Manuela, die jetzt für diesen Teil verantwortlich sind. Sie haben sich enorm reingehängt. Sie sind letzte Woche an mehreren Übungen einfach da gewesen und haben gearbeitet. Und es hat mich sehr berührt. Und ich habe Martin und Simon angetroffen am Mittwochabend da, wie sie es aufgehängt haben. Einmal haben sie das ganze Power-Team dabei gehabt. Da war Sophia auch dabei gewesen. Und Sophia ist ja am Arbeiten jetzt für die nächste Panel. Da warte ich jetzt noch mit dem Dank, aber der kommt. Das ist mega cool. Ihr seht, da sind viele Leute am Arbeiten. Und warum erwähne ich das? Ich erwähne das, weil ich einerseits diesen Menschen dankbar bin und weil es doch in uns eine Freude auslöst, oder? Es ist doch der Hammer, wenn man jemandem Danke sagen kann. Und ich muss offen sagen, das hat mich die Dienstbereitschaft, Manuela habe ich nicht angetroffen, aber Martin und Simon habe ich gerade angetroffen am Mittwochabend, ihre Dienstbereitschaft, das anzuhängen. Ich meine, sie sind beide berufstätig, haben beide vieles zu tun. Und dann ist es nicht gegangen, dann war die Folie noch kaputt gewesen, komme ich noch ein liebes Telefon über und was können wir machen? Wir würden es noch mal machen und kannst die Folie organisieren. Und dann sind sie wieder gegangen und jetzt hängen sie da. Das hat mich sehr berührt. Und so funktioniert es. Wenn du gute Taten siehst von jemandem, wenn du das Engagement und Leidenschaft siehst, wie jemand etwas anpackt, dann löst das automatisch aus, dass du denkst, wow, das ist der Hammer. Ich gebe Gott Ehre und ich könnte es auch machen. Ich könnte mich auch noch mehr hineingeben. Ja, an dieser Stelle wollte ich das sagen, weil es heisst eben, sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Bei mir ist das passiert, also das kann ich sagen. Ihr habt mich zum Worshipper gemacht, durch eure guten Taten. Halleluja. Ja, das ist das Prinzip. Ich will die Folie weitergehen. Glauben zeigt sich, und das ist auch die Frage, wie können wir leben, wie kannst du leben im Arbeitsplatz, Student, im Ausgang, dein Glaube zeigt sich letztendlich, ob er echt ist oder nicht, oder wie stark das er ist, zeigt sich an der Liebe zu deinen Mitmenschen. Es ist nicht, wie wir manchmal auch schon gehört haben, denkt, ja, ich habe die Wahrheit und ich stelle mich zu der Wahrheit und hauptsächlich, ich bringe die Wahrheit klar rüber. Das ist ein Teil, oder? Das ist vielleicht ein Flügel ist Wahrheit. Aber der andere Flügel vom Adler ist die Liebe. Und es braucht beide, dass es fliegt. Und dein Glaube, wenn du deinen Glauben willst, auf die Nagelprobe stellen, wie viel wert ist mein Glaube? Dann kannst du dich selber messen an der Liebe, die du hast zu deinen Mitmenschen. Und wenn du die Königsdisziplin gehen willst, an deinen Feinden. Ich hatte so eine Offenbarung anfangs dieses Jahr, ich glaube, es war im März, wo mir der Herr plötzlich erklärt hat, was es bedeutet, Feinde zu segnen. Das war so stark, vielleicht können wir mal über das lernen. Das ist der Hammer. Nicht nur einfach sagen, ja, ist schon gut, sondern wirklich denen das Beste und das Bessere wünschen, als ich selber im Leben habe. Das ist ja das Sagen. Und ich möchte euch das vorlesen aus dem Jakobusbrief, Jakobus 2, Vers 14. Jakobus, gerade nach dem Hebräer, für die, die am Suchen sind. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Ich habe so einen tiefen Glauben, dass das niemand merkt. Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nur einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Er ist tot. Klare Wort vom Jakobus und positiv formuliert, dein Glaube lebt, wenn du Liebe hast. Und um das geht's. Um das geht's in deiner zweiten Berufung, um das geht's, ein Licht zu sein. Es geht darum, dass Gottes Liebe in dir innen Raum findet und von dir raus wieder fließt, was zu Taten, was zu Werk führt. Und durch die Werke werden nicht nur die gesegnet, die Gutes von dir empfangen, sondern es werden ganz viele rundherum, die dich im Stillen beobachten, werden erkennen, der meint das ernst, das mit Gott ist real und sie werden ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Letztendlich ist das Ziel von unserem Erlöser, dass alle Menschen erlöst werden. Und er hat das so gelöst, dass er einmal das Licht jetzt in den Marcel hineingelegt hat zum Beispiel. Er hat ihm sein Licht gegeben und Jesus sagt ja von sich selber, ich bin das Licht. Ich bin als Licht in diese Welt gekommen. Gott ist Licht, das wissen wir. Und jetzt sagt Gott plötzlich, Marcel, du bist mein Licht. Ja, wie kann das passieren? Ist ja ganz einfach. Gott selber identifiziert sich mit dem Marcel. Und der Marcel reflektiert das Licht von Jesus Christus. Und so wird er zum Licht. Und du wirst zum Licht von Jesus Christus, indem dass du in deiner ersten Berufung lebst und viel Zeit mit Gott verbringst, in seiner Gegenwart, in der Anbetung. Und dann fängst du an, Gottes Licht zu reflektieren und du wirst zum Licht, nicht nur optisch, sondern du wirst auch zum Licht in deinem Handeln hinein. Halleluja. Und ich möchte euch, und ich muss landen, ich bin eigentlich bei der Einleitung wie üblich hängen geblieben, aber wir wollen der Folie weitergehen. Ich möchte euch einen Weg zeigen, wie wir ein Licht sein können und wie wir das sofort anwenden können, wie wir das in dieser Woche anwenden können. Der einfachste Weg, ein Licht zu sein, ist nämlich, dass du deine Freundlichkeit auslebst. Freundlichkeit bedeutet ein Licht zu sein. Freundlichkeit ist eine Tugend, die bei Gott extrem wertgeschätzt ist, aber auch in der Welt. Gott selber sagt von sich, dass er freundlich ist. Es gibt ein griechisches Wort, dafür? Christotes heisst das. Christotes. Heisst eigentlich ähnlich wie Christus, aber es hat nichts mit Christus zu tun, es heisst Christotes. Und der Wortstamm von dem Wort Christotes bedeutet nützlich sein. Also das Wort freundlich, wenn man das tiefer graben tut, dann kommst du auf das Wort nützlich. Ist das nicht interessant? Also wenn du willst nützlich sein, dann musst du freundlich sein. Und hört jetzt mal, was Marketing-Spezialisten sagen. Was kann getan werden, damit sich der Kunde im Geschäft rundum wohlfühlt? Antwort: Betritt er das Geschäft, schenkt der Verkäufer den Kunden voll und ganz seine Aufmerksamkeit. Es macht einen extrem negativen Eindruck, wenn sich der Verkäufer mehr für das Gespräch mit dem Kollegen interessiert als für ihn. Auch das Erscheinungsbild des Verkäufers ist wichtig. 90% aller Eindrücke werden über die Augen wahrgenommen. Die Verkäuferin muss keine besonderen äußeren Qualitäten haben, aber jeder kann aus sich selbst das Beste machen. Oder jemand anders sagt, wie kann ich freundlich, sicher und schnell mehr verkaufen? Sagen sie da. Und sie fragen, wie man das machen kann. Die Leute im Marketing haben schon längstens entdeckt, dass ein nützlicher Verkäufer ein freundlicher Verkäufer ist. Und haben wir nicht letzte Jahr die Zeitungen voll gehabt von Krokodiltäschchen und weiss ich was alles. Weil eben nicht freundlich war, offensichtlich. Ich bin nicht der, ich kann es nicht beurteilen. Aber Kritik war das, mangelnde Freundlichkeit. Eine Freundlichkeit ist etwas, wo du eine generelle Übereinstimmung hast mit all deinen Mitmenschen, wenn du freundlich bist. Keiner wird dir sagen, du bist einfach jetzt mach mal einen Stein am Montagmorgen, sonst kannst du nicht mehr arbeiten kommen. Ich rede von einer echten Freundlichkeit. Ich rede nicht von einer aufgesetzten Freundlichkeit. Kommt mir gerade eine coole Geschichte in den Sinn. Ein anderer Verwandter von mir. Ein bisschen weiter weg verwandt. Ich war ein kleiner Bub und dann sind wir am in die Ferien oder ins Wochenende und dann am Morgen fährt er den Gipfeli holen und sagt mir, schau, jetzt musst du mal schauen, wie ich die Leute reinlegen, oder? Und nachher tut er so, ich bin ein kleiner Knopf, oder? Die Scheibe oben, oder? Der Nachbar, oder? Und er sagt, Entschuldigung, jetzt Wort, Arschlöchli. Und fährt weiter, oder? Und die lächeln zurück. Der macht das die ganze Zeit. Das meine ich nicht. Der hat das gemacht. Aber es hat funktioniert. Wie viel mehr funktioniert es denn, wenn du eine Freundlichkeit von ganzem Herzen hast? Niemand wird dich ablehnen, weil du freundlich bist. Es ist eine generelle Übereinstimmung mit uns allen. Mit deinen Nachbarn, an deinem Arbeitsplatz und überall. Das ist ein krasses Beispiel, aber es ist halt so, wie das Leben läuft. Gott sagt von sich selber, dass er freundlich ist. An verschiedenen Orten, zum Beispiel im Psalm 25, Vers 8, der Herr ist freundlich und gerecht. Es ist nicht überall gleich übersetzt, aber da liegt das Wort Christus zugrund. Oder im Psalm 104 heisst es auch wieder, dass der Herr von grosser Freundlichkeit ist. Und Freundlichkeit ist eine Geistesgabe. Galater 5, 22, dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Also Gott ist total ein freundlicher Gott und er steht auf Freundlichkeit. Und ich möchte die Botschaft, die Einleitung jetzt abschliessen, mit dem angefangenen, mit dem abbissenen Äpfel sozusagen, von der Freundlichkeit. Und ich möchte zu der letzten Folie gehen und uns in die Woche entlassen, mit der Frage, was ist deine Erfahrung, wenn du freundlich bist? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Tausche das aus. Rede darüber in den Power Teams. Vielleicht hast du auch negative Erfahrungen gemacht. Kann sein, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch dein Leben einfacher läuft, wenn du freundlich bist. Zweitens, wann fällt es dir schwer, freundlich zu sein? Über das werden wir das nächste Mal eingehen, weil oftmals sind wir eben genau so gut drauf, wie unsere Stimmung gut ist. Und Jesus sagt, geh noch einen Schritt weiter. Sei auch freundlich, wenn sie dir innen nicht freundlich aussieht. Und drittens, wo kannst du in deiner Freundlichkeit etwas besser machen? Und ich bin schon mal gebannt, on stage. Und Man landet eigentlich von einer geistlichen Botschaft auf einem sehr praktischen Punkt. Nämlich, dass ich möchte, dass wir uns entscheiden, in der Freundlichkeit noch mehr zu wachsen. Und ich glaube, das können wir alle. Und für das wollen wir jetzt auch Jesus bitten, dass er uns Ideen gibt, dass er uns Offenbarung gibt für die kommenden Wochen, damit seine Freundlichkeit in dir drin ist und dass du das einfach, ganz einfach merkst, du bist ein Licht. Bei deinen Nachbarn, am Arbeitsplatz, überall, wo du bist, im Tram, etc. etc. Wir werden das nächste Mal das ausführen, wir werden detaillierter auf das hineingehen, vielleicht sogar Zeugnis hören, was deine Freundlichkeit auslöst. Aber jetzt wollen wir den Gott von der Freundlichkeit einladen, dass er uns freundlicher macht. Sind ihr einverstanden? Halleluja. Ja, Vater im Himmel, du sagst auch, du bist der Gott von der Freundlichkeit. Und ich danke dir für das Konzept vom Licht. Herr, dass wir alle eine Stadt sind für unsere Mitmenschen, dass wir alle in deinen Augen bedeutungsvoll sind, dass wir alle einen riesen Beitrag haben. Und ich danke dir, dass Frucht vom Geist Freundlichkeit ist. Und dass ein freundliches Wesen, ein liebevolles Wesen, eine Liebe zu den Mitmenschen, eine Frucht vom Heiligen Geist ist. Und Vater, wir bitten dich jetzt von ganzem Herzen, dass du in unserer Church das ausbreiten tust, ausgüssest, dass du zu uns reden tust in dieser kommenden Woche und dass du unsere Freundlichkeit vermehrst, weil du bist ein freundlicher Gott. Du bist gesegnet mit Freundlichkeit im Namen Jesus. Amen. Amen.
Shine, it shines in the deep.